Wie gehen wir als Gesellschaft mit Minderheiten um, zum Beispiel mit queeren Menschen? Diese Frage wird wieder drängender, seit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Politik und Gesellschaft zunehmen. Denn die Abwertung und Ablehnung queerer Identitäten und Lebensentwürfe gilt als typisches Element eines rechtsextremen Weltbilds. Seit 2010 hat sich die Zahl der Straftaten im Bereich sexuelle Orientierung und geschlechtsbezogene Diversität in Deutschland nahezu verzehnfacht. Das schreiben Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt im Lagebericht zur kriminalitätsbezogenen Sicherheit von queeren Menschen Ende 2024. Politische Kräfte wie die AfD oder Trump in den USA wollen die Errungenschaften im Kampf gegen die Diskriminierung von queeren Menschen wieder zurückdrehen. Beispiele gibt es viele, hier in Deutschland etwa Genderverbote in Behörden und Schulen oder das Abhängen von Regenbogenflaggen. Das erinnert uns daran, dass gesellschaftlicher Fortschritt kein Selbstläufer ist, weder hier in Deutschland noch in anderen westlichen Ländern, zum Beispiel in Polen. Dort steht die queere Community besonders unter Druck, seit nationalistische und reaktionäre Parteien sie zum Feindbild erklärt haben. Vor einigen Jahren hat sich sogar eine Region im ländlichen Polen zur LGBTQ-freien Zone erklärt, um die polnische Kultur und Gesellschaft vor der sogenannten queeren Ideologie zu beschützen. Wie schmerzhaft das für die Betroffenen sein muss, ja, das kann man sich vielleicht ausmalen. Die queere Community in Polen kämpft schon lange um ihren Platz, und zwar schon seit der Zeit der Sowjetunion. Diese Geschichte schauen wir uns heute im Forschungsquartett an, gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Ich bin Caroline Breitschädel. Hallo und schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
Wie baut man eine Community auf, wenn man in einer Diktatur lebt, in der es weder Presse noch Versammlungsfreiheit gibt? In der es die Menschen, die sich zusammenschließen wollen, offiziell gar nicht gibt? Homosexualität war im kommunistischen Polen der 80er Jahre ein gesellschaftliches Tabu. Zwar wurden Schwulen und Lesben nicht, wie in anderen Ländern, aktiv verfolgt, dass sie aber öffentlich als Community in Erscheinung treten, das war undenkbar. Und doch haben es mutige AktivistInnen geschafft, trotz all der Widrigkeiten Bande zueinander zu knüpfen. Dabei hatten sie Hilfe aus dem westlichen Ausland und sie haben auf ein Format zugegriffen, das wir heute in E-Mail-Form kennen, den Newsletter. Wie das funktioniert hat, das hat die Geschlechterforscherin Dr. Magda Wlosdowska vom GWZO, dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, untersucht. Ihr Buch »Bewegende Begegnungen« erzählt von den Anfängen der queeren Community in Polen. Mein Kollege Johannes Schmidt ist mit Magda Wlosdowska in diese Geschichte eingetaucht, angefangen mit der Frage, wie sie überhaupt auf ihr Forschungsthema gestoßen ist und was sie daran fasziniert.
Ja, als ich angefangen habe, mich im Rahmen meiner Doktorarbeit mit polnischen Protestbewegungen zu beschäftigen, damals ziemlich aktuell, 2014, feministische Bewegungen, diverse politische Bewegungen, antinationale Bewegungen und auch LGBTQ-Bewegungen, ist mir aufgefallen, dass diese Protestbewegungen meistens von so rechten oder konservativen Kreisen in Polen als fremdgesteuert betrachtet wurden, als eigentlich nicht polnisch. Und das war so ein bisschen der Anlass für mich, mich näher mit der Geschichte dieser Bewegung auseinanderzusetzen. Und ziemlich schnell bin ich dann, als ich mich so mit der queeren Bewegung in Polen beschäftigt habe, auf unglaublich viel Material in Archiven gestoßen, viele Zeitschriften, Korrespondenzen etc., die auch schon wirklich in den 80er Jahren teilweise entstanden sind. Und das war dann die Entscheidung für mich, mich sehr auf diese Bewegung zu konzentrieren.
Na, wie war denn die Lage queerer Menschen in der damaligen, war es ja noch die Volksrepublik Polen, also das kommunistische Polen? Wie ging es denn queeren Menschen damals? Gab es da schon sowas wie queere Strukturen, das, was wir uns heute darunter vorstellen?
Ja und nein. Also tatsächlich war das so, dass im Nachkriegspolen die Gesetzgebung zum Beispiel gegenüber Homosexualität relativ liberal war, auch im Vergleich zum Beispiel zu westeuropäischen Staaten wie damals die BRD. Also Homosexualität war wirklich nicht streng reguliert. Das heißt, das war zum Beispiel auch gar kein Anlass für mögliche Repressionen. Aber es war natürlich ja, ein staatssozialistisches System. Also es war sehr schwierig, sich außerhalb von parteinahen Strukturen politisch zu betätigen. Meinungsfreiheit war natürlich eingeschränkt, Reisefreiheit in einem gewissen Grad ja auch, etc. Insofern, solche queeren Strukturen, wie wir sie zum Beispiel heute bei uns kennen, natürlich gab es in der Form nicht. Aber es gab auf privater Ebene oder auf so subkultureller Ebene durchaus Zusammenhänge, Gruppen von Menschen, die sich wirklich regelmäßig getroffen haben. Schwule Männer vor allen Dingen, aber natürlich auch gemischte schwul-lesbische Treffen gab es auch, die sozusagen in privater Initiative dann in größeren Städten organisiert wurden.
Sie haben ja in Ihrer Arbeit einen besonderen Fokus, einen besonderen Schwerpunkt auf den transnationalen Austausch gelegt. Und da steckt ja schon drin, dass die queere Community oder die queeren Communities in Polen eben nicht nur innerhalb des Landes was miteinander zu tun hatten, sondern in einem grenzübergreifenden Austausch gestanden haben, zum Beispiel nach Österreich. Was steckt denn da dahinter? Was gab es da für Verbindungen?
Genau, also in Polen gab es schon diverse Gruppen oder ja, Verbindungen, würde ich sagen, vielleicht Freundeskreise, private Gruppen. Die waren aber noch nicht so fest politisch organisiert, was natürlich zum einen an der politischen System im damaligen Polen lag. Und da war es dann so, dass Kontakte zu schon diesen gefestigten Strukturen aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Österreich, bewirkt haben, dass sich eher politische Gruppen, wie wir sie kennen, in Polen formiert haben allmählich. Und zwar war es so, dass in Österreich gab es oder gibt es eigentlich bis heute noch die Organisation Homosexuelle Initiative in Wien. Und diese war Mitglied im Verband International Gay and Lesbian Association, also ILGA. Und genau, initiiert durch so ein Bedürfnis mehr, damals in den 80er Jahren, mehr über das Leben von Schwulen und Lesben hinterm eisernen Vorhang, also man muss sich ja noch vor Augen führen, es waren doch die Zeiten des Kalten Krieges, also mehr von diesen Personen zu erfahren. Und da gab es die Initiative, dass man Kontakte herstellt. Und da wurde zum Beispiel die Homosexuelle Initiative Wien ja quasi auserwählt bei einem Netzwerktreffen, dass sie sich einfach aufgrund der geografischen Lage, also Wien ist ja ein bisschen näher gelegen am östlichen Europa als andere Städte, dass man da versucht, Informationen zu sammeln. Und das war dann tatsächlich auch so, dass sehr günstig war es dann auch, dass in Wien gab es schon bei der HOSI, also der Homosexuellen Initiative, einen Aktivisten aus Polen, beziehungsweise einen polnischen Migranten, der polnisch konnte, selber polnisch sprechen konnte und auch tatsächlich regelmäßig in Polen und anderen osteuropäischen Ländern geschäftlich unterwegs war. Er war nämlich Handelsreisender. Und da war es so, dass er dann ziemlich unter dem Radar, sage ich mal, Kontakte herstellen konnte zu diesen Gruppen, die es schon eigentlich bestand, oder zu diesen einzelnen Personen in Polen zum Beispiel oder Ungarn.
Ja, und dann, was ich besonders spannend fand, wurde ein Newsletter-System aufgebaut. Das kennen wir heutzutage natürlich aus dem E-Mail-Postkasten. Damals war das Ganze ein bisschen schwieriger zu realisieren. Können Sie uns ein bisschen was über diesen Newsletter erzählen und welche Rolle der da gespielt hat?
Genau, also die Homosexuelle Initiative war dann einfach sehr damit beschäftigt, mit dieser Information aus Osteuropa oder aus Polen, Ungarn, also auch aus Ostmitteleuropa vielleicht eher zu sammeln. Und es gab zum einen eine Publikation, einmal im Jahr, die sich an so ein westeuropäisches Publikum, also an PolitikerInnen vor allen Dingen, Nichtregierungsorganisationen und so weiter richtete. Es war auf Englisch verfasst und genau, also das Zielpublikum war sozusagen Politik und Organisationen in Westeuropa. Und man hat aber auch versucht, einzelne Personen oder Gruppen im östlichen Europa zu erreichen. Und da gab es die Idee, dass man halt in Form eines persönlichen Briefs so eine Art Newsletter verfasst oder so. Und die Form wurde natürlich auch deshalb gewählt, um ein bisschen der möglichen Zensur zu entgehen. Und die erste Ausgabe wurde dann auf Polnisch. Es wurde also vier verschiedene Versionen wurden veröffentlicht. Eine auf Polnisch, eine auf Tschechisch, auf Ungarisch und auf Deutsch. Die richtete sich damals an Schwule und Lesben in der DDR. Und dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass eigentlich nur in Polen dieser Newsletter in dieser Form gut aufgenommen wurde und weiter auch rezipiert wurde. Und dann entschied man sich einfach nur noch in der polnischen Version an ein polnisches Publikum zu richten. Das liegt zum Beispiel auch eher daran, dass es in der DDR bereits andere Strukturen gab. Da gab es offenbar nicht den Bedarf.
Ja, können Sie uns vielleicht da noch ein bisschen genaueren Einblick geben? Was ich besonders schön finde, ist, dass es da ja viele, auch heute noch erhaltene, archivierte Briefe gibt, die Leser dieses Newsletters an die HOSI in Wien geschickt haben. Und da haben Sie ja auch sich für Ihre Arbeit, für Ihr Buch, viele dieser Briefe angeguckt. Was steht denn da so drin? Was sind die Themen gewesen, die schwulen Männer in Polen damals beschäftigt haben?
Ja, also der Newsletter wurde in Wien produziert, natürlich mit einigen Informationen aus Polen, die man so bekommen hat. Und dann wurde er auf diesen Reisen einfach mitgenommen in vielfacher Kopie und wurde dann weitergegeben an verschiedene Kontakte dann in Polen, an verschiedenen Orten. Und dann wurde der Brief quasi dann entweder dort abgeschrieben oder auf andere Weise vervielfältigt und dann quasi weitergegeben. Also es war wirklich schon so ein Grassroots-Vertriebssystem, könnte man sagen. Und sehr schnell war das so, also die Newsletter erschienen vielleicht so viermal im Jahr. Und sehr schnell war das so, dass wirklich mehrere hundert Leser nachweislich schon Abonnentinnen quasi waren. Und in jedem Newsletter gab es am Ende, oder in den ersten zumindest, gab es die Aufforderung, dass man sich gerne an die HOSI wenden könnte, man an die HOSI in Wien schreiben könnte und auch da sich mit allen Anliegen, die einem auf dem Herzen liegen, an die HOSI wenden könnte. Aber vor allen Dingen auch sollte man davon berichten, wie man als schwuler Mann in der Volksrepublik Polen lebt. Genau, in diesem Aufruf folgten tatsächlich sehr viele Leser und ich hatte die Gelegenheit, als ich für meine Arbeit in Wien recherchiert habe, einige dieser Briefe zu lesen und das war wirklich sehr bewegend tatsächlich, weil einige Briefe waren einerseits so ziemlich eindeutige Kontaktanzeigen, vielleicht würde ich sagen, andere Briefe waren, ja, da hat man wirklich gemerkt, dass die Personen in ihrem Alltagsleben oder in ihrem tagtäglichen Leben gar nicht so viel Kontakt haben zu anderen Gleichgesinnten und wirklich so diesen Kontakt auch suchen und gar nicht wissen, wie sie den überhaupt herstellen können. Also man muss sich auch da nochmal vor Augen führen, es gab kein Internet, nicht die Möglichkeit, zumal wirklich auch die Situation in der Volksrepublik Polen, dass das Pressewesen sehr reguliert war und natürlich gab es keine offizielle schwule oder schwul-lesbische oder lesbische Zeitschrift oder so. Also es war sehr schwer, einfach da in Kontakt zu bekommen und überhaupt Informationen zu bekommen.
Ja, faszinierend. Faszinierend, dass dieser Austausch stattgefunden hat, dass er funktioniert hat über die Grenzen und quasi über den eisernen Vorhang hinweg. Und es gibt noch, wie soll ich sagen, einen zweiten Schwerpunkt in Ihrer Arbeit, der auch im Titel so ein bisschen drin steckt. Der Titel des Buches lautet ja Bewegende Begegnungen. Um welche Begegnungen geht's denn hier? Ich habe gelesen, dass es dann Ende der 80er noch zu Zeiten der Sowjetunion dann doch schon auch Treffen gab in Ostblockländern. Wo denn und wer hat sich da getroffen?
Genau, also Anfang der 80er Jahre wurde ja dieser Eastern Europe Information Pool gegründet. Das war auch diese Initiative von der International Gay and Lesbian Association, die einfach zum Ziel hatte, Informationen über das Leben von Schwulen und Lesben, vor allen Dingen im östlichen Europa zu sammeln. Und die HOSI war sozusagen federführend dafür zuständig, diese Informationen einzuholen und ja überhaupt das Umfeld quasi so ein bisschen zu sondieren. In den verschiedenen Zielländern dieses Projekts. Das waren vor allen Dingen Polen, Ungarn, das damalige Jugoslawien. Das eine Instrument waren Jahresberichte, die HOSI da veröffentlicht hat, die sich eher an das westeuropäische Publikum wenden sollten. Dann gab es diese Newsletter in Polen selbst. Aber schnell kam es dann auch dazu, dass man gesehen hat, okay, es gibt den Bedarf, sich persönlich zu treffen. Und da wurde einmal jährlich, hat man versucht, ein Netzwerktreffen abzuhalten. Es konnte natürlich nicht offiziell stattfinden als Netzwerktreffen, sondern war, weiß nicht, einfach eine Zusammenkunft von Freunden. Man hat sich dann meistens auch in irgendwelchen Restaurants einfach getroffen und hat dann einen Abend zusammen verbracht, ein bisschen geredet, sich ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, sich ja politisch zu betätigen in den einzelnen osteuropäischen Staaten. Und das war, glaube ich, wie ich den Quellen entnehme, ein sehr fruchtbarer Austausch, weil zum Beispiel man wirklich so positive Beispiele dann erfahren konnte. Zum Beispiel war es so, dass in Ungarn haben sich schon wirklich, wenn mich nicht alles täuscht, 87 schon eine politische Gruppe von schwulen Lesben offiziell gründen können. Und das lag daran, dass sie einfach als ihr Anliegen formuliert haben, dass sie bei der Prävention von HIV-Infektionen und Aufklärungsarbeit sich betätigen wollen. Das war dann der Weg für sie in Ungarn, so eine Organisation zu gründen. In Polen war das ein bisschen schwieriger, da konnten sich diese Gruppen nicht gründen. Genau, da gab es aber verschiedene andere Strategien.
Und damit würde ich gern den Blick auf die Gegenwart werfen, denn die queere Community in Polen steht ja auch heutzutage immer noch ziemlich unter Druck, zumindest nach dem, was man so von Deutschland aus mitbekommt. Es gibt ja starke anti-queere Kräfte in der polnischen Politik, in der polnischen Gesellschaft. Vielleicht erstmal die Frage, wie würden Sie die Lage der queeren Community in Polen denn heute beschreiben? Vielleicht im Vergleich zu den 80er Jahren, mit denen Sie sich intensiv beschäftigt haben.
Nun, durchwachsen. Also das ist natürlich auch sehr abhängig in Polen selbst, wohin man schaut. Also schaut man eher auf die größeren Städte, schaut man eher nach Westpolen, dann würde ich sagen, dann ist da die Lage vielleicht ein bisschen besser. Schaut man eher in die kleineren Städte, nach Südost, nach Ostpolen, ist es natürlich etwas schwieriger. Also nicht nur natürlich für Organisationen, sondern auch für private Person da als queere Person zu leben. Das würde ich schon sagen. Ich erinnere auch nur daran, dass es vor einigen Jahren diese öffentlichkeitswirksamen symbolischen Deklarationen von einigen ostpolnischen Kommunen gab, die sich zu LGBT-freien Zonen erklärt haben und sich in Zukunft verweigern wollten, Organisationen, Räumlichkeiten für Veranstaltungen und so weiter zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile gibt es glücklicherweise diese LGBT-freien Zonen nicht mehr, aber ja, also die Verletzung quasi, die das bewirkt hat bei queeren Menschen in Polen, die bleiben. Und es ist natürlich schon so, wenn man sich jetzt auch die Christopher Street Day Paraden in diesem Sommer in Polen anschaut, die sind teilweise wirklich sehr gut besucht, also auch in kleineren Städten. Also es gibt diese Bewegung, sie ist sichtbar. Es gibt wirklich in größeren Städten viele Organisationen, das ist tatsächlich da. Aber es bleibt schwierig. Also wenn man sich zum Beispiel die Schulpläne anschaut, also sowas wie Sexualkundeunterricht an polnischen staatlichen Schulen, das steht wirklich so seit Jahren zur Debatte, ob dieser überhaupt wieder eingeführt werden soll. Der wurde nämlich in den 90er Jahren abgeschafft und ja, jetzt wird so eine Art von Sexualkundeunterricht eingeführt. Aber auch da zeigt sich, dass es sehr schwierig ist, über manche Themen einfach in Polen zu sprechen. Aber es gibt natürlich auch sehr positive Initiativen. Also ich möchte zum Beispiel auf die Gründung oder die Eröffnung vielmehr des Queer-Museums in Warschau verweisen. Das Queer-Museum wurde im Dezember 24, also schon ein bisschen länger her, in Polen eröffnet. Also mitten in Warschau, also der polnischen Hauptstadt, findet sich jetzt einfach so ein Museum, was auch sehr viel von dem Material, das ich für meine Arbeit untersucht habe, ausstellt und archiviert. Und man kann da recherchieren und durch die Dekaden der polnischen queeren Geschichte sich suchen.
Das heißt, die Pioniere und Pionierinnen, über die wir eben gesprochen haben, sind nicht vergessen. Auch ihre Schriftstücke und Dokumente, mit denen sie sich ja beschäftigt haben, die kann man sich in Warschau dann öffentlich anschauen. Verstehe ich das richtig?
Genau, also es ist eine relativ kleine Ausstellungsfläche. Das ist natürlich nicht alles, nicht alles kann da ausgestellt werden. Aber das Queer-Museum digitalisiert jetzt auch die Bestände schon seit einigen Jahren. Da kann man sich auf deren Online-Seite auch einfach mal durch die Bestände klicken. Das ist auch teilweise wirklich in sehr guter Qualität. Leider das meiste auf Polnisch, aber ich hoffe, dass das in Zukunft vielleicht ja, übersetzt wird oder uns die KI hilft.
Der Kampf der queeren Community um Akzeptanz und Wahrnehmung geht weiter, auch und besonders in Polen. Das Queer Museum Warschauer erinnert mit berührenden Dokumenten wie Briefen von schwulen Männern an die Anfänge dieser Geschichte. Die Geschlechterforscherin Magda Wlosdowska vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa hat für ihre Doktorarbeit in Warschau recherchiert. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, Magda Wlosdowskas Buch »Bewegende Begegnungen« ist im August dieses Jahres im Transkript Verlag erschienen. Und das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Wenn euch vielfältige Themen aus der Welt der Wissenschaft und Forschung interessieren, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Empfehlt ihn weiter und über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Ich teile die Sterne auch fair auf im Redaktionsteam, ich schwöre. Und wo wir bei der Redaktion sind, die Redaktion für diese Folge haben mein Kollege Johannes Schmidt und ich übernommen. Der Dank für Interview und Skript gebührt auch Johannes und außerdem geht noch ein Dank raus an Magda Wlosdowska vom GWZO dafür, dass sie sich die Zeit fürs Gespräch genommen hat. Mein Name ist Caroline Breitschädel und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut!
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.